Papa, wir danken dir für den neuen Sonntagmorgen. Danke, dass du dasselbe Gott bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Danke, dass du jeden von uns liebst. Danke, dass du uns abholst, wo wir sind. Papa, und danke, dass wir reif sind, mit der Wahrheit umgehen zu können. Danke, dass du uns weiser machst als alle unsere Lehrer. Danke, dass dein Wort sagt, es geht nicht leer zurück, sondern es vollbringt das, wozu du es aussendest. Und das bete ich auch heute Morgen, dass dein Wort das vollbringt, wozu du es ausgesendet hast, nämlich uns verändert für immer, uns Jesus ähnlicher macht, uns korrigiert, uns ausrichtet, uns auch bestätigt, uns tröstet, uns liebt, uns ermahnt, alles, was dazu gehört, das volle Programm aus der Kraft deines Wortes. Und du, Jesus, du bist das Wort Gottes. Du bist die Kraft, du bist die Liebe, du bist die Freude. Und danke, dass du dasselbe bist und auch heute Morgen. Halleluja. Amen. Heute gehen wir in den ersten Johannesbrief, 1. Johannes 2 in der Neuen Genfer, ab Vers 1. 1. Johannes 2 in der Neuen Genfer, ab Vers 1. Und da heißt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Paulus schreibt den Leuten oder den Mitarbeitern Briefe und erklärt ihnen, was der Wille Gottes ist. Gott will, dass wir nicht sündigen, das wissen wir alle. Aber Sünde ist manchmal ganz subtil. Vor allem ist bei uns Christen Sünde manchmal, kommt die in unser Leben auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir das denken. Wir würden jetzt zum Beispiel wahrscheinlich nichts im Supermarkt stehlen. Ja, das würden wir nicht tun. Aber Sünde ist auch oft bei Christen das, was Gott uns sagt und wir tun es nicht. Das haben wir gar nicht so direkt auf dem Bildschirm. Aber auch das ist Sünde vor Gott. Ja, wenn Gott uns einen Auftrag gibt und wir weigern uns, oder wenn Gott sagt, komm, vergib und wir wollen nicht, oder wenn wir irgendwas tun sollen oder irgendwo hin sollen, wir wollen nicht, dann ist das auch Sünde. Meine lieben Kinder, schreibt er hier, meine lieben Kinder, ja, es ist Family Business. Alles in der Bibel ist Family Business. Bist du Mitglied der Familie, gehörst du dazu? Bist du kein Mitglied der Familie, gilt es nicht für dich. Aber wir sind heute Morgen Members of the Family, Mitglieder der Familie. Amen. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Nicht zu sündigen ist besser als zu sündigen und dann in die Vergebung zu gehen. Aber wir brauchen beides, weil wir noch nicht vollkommen sind, weil wir noch im Fleisch leben. Bis zu dem Tag unserer endgültigen Erlösung, wo unsere Seele eine neue wird, wo unser Leib neuer wird. Aber im Geist, da sind wir schon neu und da sind wir schon versiegelt, das wissen wir. Und er sagt hier, und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Leute, das ist so gut, dass du wissen darfst, du hast einen Anwalt, der kostenlos ist, beziehungsweise selber seine Arbeit bezahlt hat. Ja, du kriegst keine Rechnung von Jesus, sondern er fordert nur von dir, dass du ihn liebst und dass du dankbar bist dafür. Das ist, was er erwartet, dass du ihn liebst und dass du dankbar bist dafür, was er für dich gemacht hat. Und er ist ein Anwalt, der beim Vater ist. Wenn der Vater der Richter ist und es einen Anwalt gibt, dann muss es dann noch geben? Einen Ankläger. Die Bibel nennt ihn den Verkläger der Brüder. Den Verkläger der Brüder ist kein Staatsanwalt. In der Welt ist der Staatsanwalt was Gutes, der die Verbrecher anklagt und er klagt die Gerechten an. Der Teufel klagt die Gerechten an, nicht mit Dingen, die nicht stimmen, sondern mit Dingen, die wir getan haben. Er geht vom Vater und sagt, ich weiß genau, was der Thomas heute Morgen Böses gesagt hat. Ich weiß genau, was der Thomas gestern gemacht hat. Und dann steht Jesus da und sagt, ja, dumm gelaufen. Nee, Jesus steht da und sagt, Papa, das ist korrekt, er spricht die Wahrheit, aber, ich habe am Kreuz bezahlt. Und das muss so sein. Der Vater ist gerecht, er kann keine Sünde durchlassen, haben wir schon oft gehört. Aber Jesus steht beim Vater als ein Anwalt für uns und der für uns eintritt. Und wisst ihr, das macht Jesus so oft, wo wir es gar nicht wissen. Er macht es so oft und in Situationen, wo es uns gar nicht bewusst ist, wo wir gar nicht bewusst gebetet haben, schon lange bevor wir beten, lange bevor es uns leid tut, lange bevor es uns manchmal bewusst wird, steht Jesus beim Vater und bittet für die Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Nur die Welt will es halt nicht. Die Welt will nicht den Anwalt, den Gott bietet. Die wollen es nicht. Darum gilt es auch nicht. Aber wir haben das angenommen. Jeder Mensch, der sich bekehrt, hat Anrecht auf diesen Anwalt. Leute, mir gefällt es. Ich habe das viele Jahre nicht so auf dem Bildschirm gehabt. Immer wieder hat der Teufel mich angeklagt und ich bin immer wieder in diese Verdammnis gefallen. Ich kannte auch Römer 8 nicht. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ich war in einem Hauskreis, wo der Hauskreisleiter ständig die Leute, die da waren, niedergemacht hat, damit er toll aussieht. Kennst du solche Christen, die sich selber erhöhen und es geht nur, wenn sie die anderen niedrig machen? Wenn ein Christ andere platt macht und ihnen schlechtes Gewissen macht und ihnen einredet, dass sie nicht genügen, dann erhöht er sich selber. Und wir wissen, wo das endet. Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen gibt er Gnade. Und deswegen habe ich jahrelang in einem furchtbaren Zustand verbracht, wo ich nie wusste, ist mir jetzt vergeben oder nicht? Bin ich jetzt gerettet oder nicht? Liebt der Vater mich jetzt oder nicht? Darf ich jetzt vor den Thron der Gnade oder nicht? Ich war jahrelang in einer Gemeinde, wo gesagt wurde, der Himmel ist zu. Bruder, wir müssen den Himmel aufbeten. Ich kannte die Bibel nicht. Ich dachte, okay, der Vater, der ist im Himmel, der ist gerade bockig, der ist wahrscheinlich gerade erst aufgestanden, liest die Tageszeitung, will seinen Kaffee in Ruhe trinken, so typisch menschlich gedacht, übertragen auf den himmlischen Vater und der Himmel ist gerade zu. Öffnet erst um 9. Bist schon mal vom Ladengeschäft gestanden, 8:45, macht um 9 auf und du siehst drin die Verkäuferin, die machen dir nicht auf, auch wenn es 20 Grad minus hat. Ja, die regen sich auf über dich. Und so habe ich auch gedacht, so ist der Vater. Ja, aber da waren keine Öffnungszeiten dran. Das war willkürlich. Und dann hieß es, Bruder, wir müssen beten, wir müssen den Himmel aufbeten. Und ich habe gedacht, boah, ist der anstrengend, der Vater, ist der bockig, ist der zickig. Mann, wann ist denn der Himmel auf? Ja, aber das weiß ich auch nicht. Wir haben so einen älteren Mann mit so einem schönen Dialekt. Bruder, wir müssen den Himmel aufbeten. Jeden Tag war das sein, oh, du wusstest schon, wenn er ums Eck kommt, Bruder, wir müssen den Himmel aufbeten. Bumm, kaum war er im Raum, Bruder, wir müssen den Himmel aufbeten. Irgendwann habe ich mal gefragt, ja, wann ist denn der Himmel auf? Ja, das weiß ich nicht. Naja, warum machen wir das, wenn wir nicht wissen, was dabei passiert? Versteht ihr? Natürlich, Verwirrung ist Verwirrung. Und unbiblisch ist unbiblisch. Wenn du von der Bibel abdriftest, dann hast du keine Grundlage mehr. Es kommt mehr Verwirrung als Klarheit. Irgendwann lese ich, dass der Thron zur Gnade alle Zeit offen ist. Dann habe ich den gefragt, Bruder, ich habe da eine Bibelstelle entdeckt. Da steht, dass der Thron alle Zeit offen ist. Ich kann alle Zeit, wie oft ist alle Zeit?
Immer.
Zum Thron der Gnade kommen. Also gibt es keine Öffnungszeiten im Himmel. Der Papa liest keine Zeitung, er trinkt keinen Kaffee, er ist nicht bockig, trotzig, morgens schlecht gelaunt. Sondern was? Der Himmel ist immer offen. Er hat auch keine Vorzimmerdame, so eine Art Sekretärin, wo ich da durch muss, die mich dann reinlässt oder nicht, oder die mich anmeldet oder nicht. Der Thron ist offen. Offen heißt offen. Und da habe ich noch eine Bibelstelle entdeckt, wo steht, dass der Vater sich freut, wenn ich zu ihm komme. Aha. Dann habe ich den Bruder gefragt, oh, ihr wisst ja, wie die so sind, diese Religiösen vertreten. Das kann man nicht so wörtlich nehmen, Bruder. Das kann man nicht. Hat Jesus jemals gesagt, das Wort Gottes kann man nicht wörtlich nehmen? Da merkst du schon, wie die drauf sind. Ich meine, da kann man drüber lachen, ist 30 Jahre her oder so. Aber für mich als junger Christ aus der Welt raus errettet, war das die Katastrophe. Könnt ihr euch das vorstellen? Heute dient es dir, weil ich bin da durch. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Du musst auch nicht die Tränen weinen, die ich geweint habe, weil ich es dir heute in Freimütigkeit sagen kann, dass der Himmel offen ist. Und dass Jesus sich freut, wenn wir kommen und der Vater auch. Halleluja. Vers 3. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Die Bibel gibt immer die Frage und die Antwort. Wir müssen nur weiterlesen. Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Jetzt kommt in deinem Herzlein schon wieder das Aber. Ich weiß, was der Thomas heute Morgen gesagt hat und ich weiß, was er gestern gemacht hat. Und ich weiß, was ich gemacht habe. Stimmt's? Unser Fleisch klagt uns an und der Teufel verbindet sich auch gern mit dem Fleisch. Mit dem Geist kann er nicht, Gott sei Dank. Der Teufel klagt uns gern an. Er erinnert uns immer an früher. Er sagt uns immer, wo wir herkommen. Wenn sich eine Prostituierte bekehrt und die ist irgendwo Geschäftsführerin jetzt bei SAP, hat ein Studium gemacht, ist dort Geschäftsführerin, wahrscheinlich wissen die ganzen Kollegen nicht, was die früher getrieben hat. Was macht der Teufel? Kommt er und sagt, du bist eine schlechte Geschäftsführerin? Nein, kann er nicht, weil er weiß, das stimmt nicht. Er kommt und sagt, du bist eine Nutte, du bist eine Prostituierte, du bist eine Schlampe. Es hat sich nichts geändert. Und wenn sie zuhört, was kommt in ihr Herz? Verdammnis. Verdammnis. Und sie klagt sich an und denkt, ja, ist das so, stimmt das so? Und das funktioniert mit allem. Ehemaliger Alkoholiker, ehemaliger Drogensüchtiger, ehemaliger Lügner, ehemaliger Dieb, ehemaliger Ehebrecher, egal was. Der Teufel kommt immer mit dem Alten, will dich daran erinnern und dir sagen, du bist ja gar nicht die neue Schöpfung. Doch bin ich. Amen. Wenn der Teufel zu dir kommt und dir sagt, ich weiß genau, was du gemacht hast, dann weißt du, was du machen kannst? Du kannst ganz frech sein. Du kannst sagen, ja, Amen, stimmt. Aber ich habe einen Anwalt. Und er gewinnt jeden Prozess. Der hat bis jetzt jede Verhandlung gewonnen. Amen. Warum? Weil er den Preis bezahlt hat. Er hat den Preis bezahlt. Leute, wenn ich das schon früher gewusst hätte, hey Mann, ich hätte mir Jahre der Verdammnis erspart. Wirklich Jahre der Verdammnis. Wenn du da noch in so einer religiösen Gemeinde bist, wo jeden Sonntag dasselbe ist, jeden Sonntag selber Programm. Immer dieselbe Frau steht auf und singt ihr Lied, was sie singt, zwischen dem Lobpreis. Dieselben Leute stehen auf und prophezeien, meistens jeden Sonntag dasselbe. Dann denkst du, ja, bei Gott ist alles Schema F. Nee, bei Gott ist gar nicht Schema F, Gott ist kreativ. Ja? Und deswegen ist vieles immer wieder neu. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Steht erstmal da. Vers 4. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Erstmal ein Vers, so könnte man denken, der ist aber hart. Nee, liest von hinten nach vorne. Der, der der Wahrheit in seinem Leben keinen Raum gibt, bleibt ein Lügner. Wer der Wahrheit Raum gibt, wer ist die Wahrheit? Jesus ist das Wort. Wenn du dem Wort in deinem Leben Raum gibst, wird das Gebote befolgen. Einfach. Weil du wirst anfangen, die Gebote zu denken, das Wort zu denken. Du wirst anfangen, in deinem Herzen das Wort zu lieben. Das Wort sind die Gebote sind das Wort. Und dann wird es immer leichter, Nein zu sagen, weil du dich mit dem Guten beschäftigst. Du bist, was du isst. Stimmt das? Wenn du jeden Tag zu McDonald's gehst, dreimal bei McDonald's isst, ich bin mir sicher, du bist in 14 Tagen spätestens im Krankenhaus. Kannst du mal googeln, da haben sie ein paar Hamburger auf unseren Ameisenhaufen geworfen, die Ameisen essen da nichts davon. Und das Ding, ich habe eine Frau gesehen, die hat einen Burger von 1986 und der sieht noch genauso aus wie damals. Weder Schimmel noch irgendwas. Aber das ist ein anderes Thema. Ich gehe auch ab und zu McDonald's, davon stirbt man nicht, aber man kann sich davon nicht ernähren. Das Gleiche ist im Geist. Wenn du dich im Geist mit weltlichen Soaps fütterst oder mit dem, was die weltlichen Nachrichten sagen, dann wirst du genau das denken. Und dann wird das Wort Gottes in dir wenig Raum haben. Wenn du dich mit dem Wort Gottes fütterst und über die Bibel nachsinnst und über das, was Jesus dir zugesagt hat und was dein Erbe ist, dann wird es nach und nach in dir diese Wahrheit werden. Okay? Vers 5. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Zwillingspaar. Liebe und das Wort gehören zusammen. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Wisst ihr, wie man das nennt? Metamorphose. Schon mal gehört dieses Wort? Wo eine Raupe zum Schmetterling wird. Eine Verwandlung, eine Veränderung. Und das ist damit gemeint. Das meint diese Bibelstelle, dass wir uns verändern, dass wir nicht bleiben, wie wir sind, sondern das Wort hat in sich Kraft, das hervorzubringen, wozu es ausgesendet ist. Wenn ein Samen in die Erde fällt, kommt genau die Frucht zustande, die in der DNA dieses Samens drin ist. Sind wir uns da einig? Wenn ich ein Steinchen in die Erde werfe, was passiert da? Nichts, weil es keine DNA hat. Das Wort Gottes hat eine DNA, eine Substanz in sich, wie Gott es hineingelegt hat, und dann bringt es das hervor. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus oder die Angst. Wenn ich jetzt noch irgendwo einen Bereich habe mit Angst und Furcht, da kann ich beten, Herr, nimm die Angst weg, nimm die Angst weg. Das kann ich 30 Jahre machen und die Angst geht nicht. Was treibt die Angst aus? Mein Hauskreisleiter, meine Frau, mein Pastor, meine Heilungsgruppe. Nee, was steht im Wort? Die vollkommene Liebe. Muss jetzt Jesus anfangen, mich vollkommen zu lieben? Nee, das tut er schon. Ich muss anfangen, vollkommen Gott zu lieben. Und das geht nur, wenn ich mich mit dem Wort Gottes fülle. Und immer wieder sag, Herr, was ist dran? Was ist biblisch? Was sagst du in deinem Wort über die Situation? Was sagst du über das Problem, die Herausforderung? Egal, wie es da steht. Und da kriegst du immer Antworten. Und dann kommt diese Grundauferneuerung. Und erneuern, dieses Wort gefällt mir sogar noch besser wie Veränderung. Erneuern, was Neues kommt. Ich glaube, du bist heute ein anderer Mensch wie vor einem Jahr. Und ich glaube, wenn du schon 10 Jahre gläubig bist, bist du auf jeden Fall heute ein anderer Mensch wie vor 10 Jahren. Stimmt's? Was dir vielleicht vor 10 Jahren noch Angst gemacht hat, da lachst du heute drüber. Warum? Weil du tiefer gewachsen bist in der Liebe, tiefer gewachsen bist im Wort und so weiter und so fort. Eine Umgestaltung ist eine Metamorphose, eine Umgestaltung. Möchte Gott uns umgestalten? Von was kommen wir her? Vom irdischen Thomas. Wo sollen wir hin? Zum himmlischen Christus, zu Jesus. Das ist der Prozess. Leute, und wisst ihr, das ist das Gnadengeschenk, was Gott uns gegeben hat. Früher habe ich gedacht, wenn einer sich auf dem Sterbebett bekehrt, wow, wenn ein Baby kommt und stirbt, darf es gleich wieder zurück in den Himmel, wow, die haben keinen Stress hier, keine Herausforderung, die haben noch nie gefroren, noch nie geschwitzt, noch nie geweint, noch nie Angst gehabt. Die haben auch keine Frucht. Die haben auch keine Frucht. Und die Bibel sagt, jeder Mensch wird nur einmal geboren. Durch die Prozesse, durch diese manchmal schweren, schmerzhaften, schlimmen Prozesse, die hier auf der Erde stattfinden, spiegelt sich der Vater in Christus durch uns. Amen. Leute, die dich angucken, die müssen eigentlich Christus entdecken. Und wir alle versagen mal, wir alle sind mal nicht so gut drauf. Aber davon rede ich nicht, sondern das grundsätzliche Programm, was sich verändert, wenn du Leute von früher triffst, die sagen, Mensch Thomas, hast du dich verändert? Was, ich kenne dich gar nicht mehr. Wenn ich als alte Klassenkameraden treffe, natürlich, die machen sich lustig, weil damals, wo ich mich bekehrt habe, hieß es, ich bin bei Bhagwan und was weiß ich und Hare Krishna und was sie alles mich gefragt haben, wo ist denn eine Holzkette? Sei was für eine Holzkette? Ah, du bist da jetzt in der Sekte, sei, wer sagt denn sowas? Ja, das geht rum. Ja, egal, lass sie reden, was sie wollen. Aber das Interessante ist, sie sagen, Mensch, wie du früher gewalttätig warst, ja, und jetzt, man kennt dich gar nicht mehr. Halleluja. Nicht mein Verdienst. War nicht mal meine Idee. Ich habe da null Anteil daran. Nochmal, alles, was ich machen kann, ist Jesus lieben und Danke sagen. Das ist alles, was ich tun kann in meinem Leben. Ist das schwierig? Ist das eine Herausforderung? Ist nicht schwierig. Danke sagen ist nicht schwierig, wenn man es will. Wenn man nicht will, ist immer Stolz da. Denk drüber nach. Wenn du merkst, ich habe jetzt aber keinen Bock, mich zu bedanken, dann warum? Stell dir die Frage, warum? Thomas, warum willst du gerade nicht? Ich rede manchmal mit mir selber. Ich kriege immer Antwort. Mein Seelchen redet so gerne. Und dann sage ich nicht, was du willst, sondern was der Vater will. Amen. Ja. Ich hätte auch sagen können, zu bestimmten Personen, hasta la vista, Baby, goodbye. Mein Fleisch hat gesagt, jetzt ist mal gut. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe gesagt, nicht mein Wille geschieht, sondern der Wille des Vaters. Amen. Papa, was ist dein Wille? Was ist dein Wille? Immer wieder fragen, immer wieder fragen. Auch wenn du null Bock mehr hast, immer wieder fragen. Fragen, fragen, fragen. Papa, was ist dran? Heiliger Geist, leite mich. Papa, ich binde alles, was aus der Finsternis kommt. Nur die Quelle von Christus. Nichts als die Quelle von Christus. Amen. Und dann bist du sicher. Das ist der Weg. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind, wenn wir von Grund auf erneuert werden. Sind wir auf dem Weg? Ja. Halleluja. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibt in ihm, der ist verpflichtet. Das ist eine Verpflichtung, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wenn einer Polizist wird und er benimmt sich nicht wie ein Polizist, wem schadet er? Nur sich selbst? Nein, der schadet der ganzen Polizei. Wenn einer sagt, ich bin Christ und er benimmt sich nicht wie Christus, wem schadet er? Dem ganzen Leib Christi. Weil die Leute sagen, ach, guck dir die Christen an. Ja, die sind ja auch nicht besser. Nur weil einer ein schwarzes Schaf ist oder sich daneben benimmt. Deswegen. Und ich sage mir immer, auch wenn Leute kommen, immer wieder haben wir neue Leute, die erzählen mir, wie schlimm es woanders ist von anderen Gemeinden. Sei du, ich will mir das gar nicht anhören. Ich bin nicht dein Abfalleimer. Ich stopp das sofort. Sei, weißt du, hier sind auch Dinge, die nicht Gold sind, aber die glänzen. Das wirst du irgendwann feststellen. Dann gehst du zur nächsten Gemeinde, das sind wir die Idioten. Weil diese Leute sind unzufrieden. Die gehen von Partner zu Partner, die gehen von Gemeinde zu Gemeinde, die gehen von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, von Wohnort zu Wohnort, weil alle, danke, weil alle nicht so toll sind. Sie erkennen aber nicht, dass sie das Problem sind. Die nehmen das Problem mit in die nächste Beziehung, in den nächsten Arbeitsplatz, am nächsten Monat nehmen sie das Problem mit. Okay, verstanden. Wir sind verpflichtet. Möchten wir diese Verpflichtung? Wenn die Liebe in dir brennt, hast du Lust drauf. Wenn die Liebe erkaltet, dann wird es immer schwieriger. Dann wird es ganz anstrengend. Vers 7. Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot. Es ist jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündigt wurde, wann? An der Bekehrung. Dass der Vater dich liebt und du zu ihm kommen darfst und er vergibt dir deine Sünden, weil es einen Anwalt gibt. Dieselbe Botschaft. Und doch ist das, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde. Der Teufel kommt nie zu dir und sagt, hey, entspann dich, Jesus hat es erfüllt. Nee, was macht dann? Martin, du willst Christ sein? Hast schon wieder nicht gepackt. Hast schon wieder versagt, gell? So kommt er, so flüstert er. Da darfst du wieder ganz frech sein und sagen, ich kenne das Wort. Christus hat es erfüllt für mich. Und ich laufe in den Spuren des Christus. Ich laufe ihm hinterher. Ich bin noch nicht bei ihm im Sinne von, ich komme in die Ewigkeit. Aber ich laufe in den Spuren des Christus. Ich frage, wo ist der Weg? Ich sehe die Spuren. Und dann laufe ich diese Richtung, wo Christus auch gelaufen ist. Mit allen Fehlern und allem Versagen. Das ist nicht der Punkt, nicht das Problem, okay? Weil es alles in Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Das Licht hat zu leuchten begonnen. Auch in dir? Ist in dir ein Licht gekommen in deiner Bekehrung? Ein Licht? Ich wundere mich manchmal, wenn ich so Fotos sehe von Männern und Frauen Gottes, du siehst richtig, wie die Augen funkeln. Habt ihr das schon mal gesehen? So Prediger unter der Salbung, krass, wie die Augen funkeln. Auch hier bei manchen, auch letzte Woche habe ich jemanden angeguckt und die Augen haben gefunkelt. Ja, boah, krass, voll Christus, voll Christus. Ja, und manche sagen das auch mir und das ist ja auch okay. Wir alle haben ja denselben Christus in uns, weil er strahlt durch uns. Und manchmal sieht man bei anderen, die nicht wiedergeboren sind, vielleicht sogar Satanisten sind, du siehst wie einen schwarzen Tunnel. Krass, oder? Ja, ich habe mal mit den Rockern, mit einem Mädel zu tun gehabt, was zu uns in den Rockerclub kam. Und hat sie erzählt, sie macht OG-Board, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Damals habe ich gar nicht gewusst, was das ist, aber ich wollte auch nichts mit zu tun haben. Und dann sagt sie, ja, da kommen die Geister. Am Anfang habe ich gedacht, ich habe es unter Kontrolle, aber jetzt gar nicht mehr. Und ich hatte so ein Kreuz, eine Silberkette mit einem Silberkreuz. Und ich habe immer gedacht, von den Filmen, wenn der Vampir kommt, zeige ich ihm das Kreuz. Und das war so mein Glauben ohne mit Christus. Ich habe immer mein Kreuz. Und auf einmal kriegt die rabbelschwarze Augen und sagt, der kommt, der holt mich. Ich habe so schwarze Augen noch nie gesehen. Wir waren 5 oder 6 Rocker, harte Jungs. Aber wir haben uns alle in die Hose gemacht, nur von der ihren Augen. Und die war weg, die war minutenlang weg. Wir haben ihr so in die Backe gehauen, hey, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Die war weg. Und dann kam sie wieder, hat sie total Angst. Aber die Geister, die man rief, den Spruch habe ich damals schon gekannt. Mit da will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann helf mir Thomas. Ja, was will ich dir helfen? Aber ich sage, ich gebe dir meine Kette und mein Kreuz. Und sie, ja, danke. Und ich gebe es ihr. Und ich denke so, scheiße, jetzt habe ich nichts mehr. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen im Clubheim. Ich war glockenhellwach. Und jedes Geräusch. Jetzt kommt da der schwarze Mann. Sei, wie sah der aus? Das willst du gar nicht wissen. Ich so, aber das war alles gut im Nachhinein. Morgens habe ich dann zu ihr gesagt, du, ich brauche meine Kette wieder und mein Kreuz. Schnell rum und ich wusste es nicht besser. Aber ich habe gedacht, Mann, mit so einem Mist will ich nichts zu tun haben. Und dann war sie wieder Madame am nächsten Tag. War sie wieder oben, Oberwasser. Kennt ihr das? Da Todesangst und dann wieder Oberwasser. Sag ich, hör bloß mit dem Mist auf, verbrenn den Mist. Ja, das kann ich nicht. Sag ich, doch, das kannst du. Nein, das meine ich. Oh, Gott sei Dank war die nicht mehr lange da. Im Nachhinein kannst du mit allem, was du in deinem Leben erlebt hast, sagen, es ist die Handschrift Gottes. Hätte ich das nicht erlebt, wüsste ich das heute nicht. Hast du schon ein paar Sachen erlebt in deinem Leben? Also, hier sehen wir, Licht ersetzt Finsternis. Ja, die Finsternis vergeht, wenn das wahre Licht angefangen hat zu leuchten. Die ganze Finsternis des ganzen Universums, wenn wir uns die Sonne jetzt mal wegdenken, hat nicht die Macht, wenn du hier eine Kerze anzündest, diese Kerze zu erlöschen. Wenn du nachts in der tiefsten, rabbelschwarzesten Nacht, die es vielleicht gibt in der Geschichte der Schöpfung, du machst eine kleine Kerze an, die ganze Macht dieser Finsternis ist nicht in der Lage, diese Kerze auszulöschen. Hat so eine kleine Kerze Power, kommst du nach Hause und sagst du, kleine Kerze, ich bete dich an, du hast so eine Power, machst du nicht. Aber die hat Power. Jetzt übertrag das mal in den Geist. Wenn du dich wie eine kleine Kerze fühlst, das kleinste Licht unter allen Christen, bist du stärker als die stärkste Finsternis. Leute, das ist der Hammer. Das ist gute Botschaft, das ist ermutigende Botschaft, das ist freimachende Botschaft. Kein Dämon, sei er noch so stark, ist stärker als Christus in dir. Keine Waffe, die geschmiedet ist, wird es gelingen. Selbst jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, wirst du ansprechen im Gericht. Vers 9. So, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Kommt uns das bekannt vor heute Morgen? Kommt uns das irgendwie bekannt vor, Leute? Es kann nicht sein, dass der Heilige Geist dir einen Hass gibt gegen deine Geschwister. Und wenn es das größte A-Punkt-Punkt-Punkt auf der Welt ist, hast du kein Recht zu hassen. Christus geht sogar so weit, dass er sagt, liebe deine Feinde. Aber Herr, ich pack's ja nicht mal bei allen in der Gemeinde. Ja, werd ehrlich. Ehrlichkeit ist immer gut. Ich habe noch nie gemerkt, dass Gott zu mir sagt, wenn ich ehrlich geworden bin, habe gesagt, ich kann's gerade nicht, es geht nicht. Hat er nicht gesagt, ah, Thomas, du Trottel, wusste ich schon wieder, du Versager Nummer 1. Nein, macht er nicht. Wenn du ehrlich bist, Gott liebt Ehrlichkeit. Du auch, liebst du Ehrlichkeit? Mir ist Ehrlichkeit lieber. Mir ist ein Freund, den ich frage, hilfst du mir am Samstag beim Umzug? Und er sagt, ich habe überhaupt keinen Bock, tut mir leid. Und ich denke so, hey, ich habe gedacht, du bist mein Freund. Ja, ich bin auch dein Freund, aber ich habe keinen Bock zum Umziehen. Mach die Scheiße selber. Dann rege ich mich geschwind auf, aber tief in mir drin denke ich, Mensch, er war ehrlich. Oder willst du einen Freund, der sagt, na klar, ich bin da, ich bringe noch 3 mit. Und du stehst am Samstag da und denkst, ja, schon 12, da kommt keiner. Solche Freunde brauche ich nicht. Da ist mal einer, der ehrlich ist zu mir und sagt, hey, ich habe keinen Bock, ist mir lieber, wieso? Glaubst du, dass Gott ein bisschen anders ist? Ich denke nicht. Wer behauptet im Licht, im Licht, im Licht? Wer ist das Licht? Christus. Wer behauptet im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, hier steht nicht Ungläubige, hier steht Bruder und Schwester, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Denn nur die Finsternis gibt solche Gedanken, nur aus der Finsternis kommen solche Emotionen, nur aus der Finsternis kommen solche Vorwürfe, nur aus der Finsternis redet der Teufel, er redet nicht aus dem Licht, er redet aus der Finsternis. Könnt ihr mir folgen? Das alles nur feststellen, ist nicht vorwurfsvoll. Wir stellen heute Morgen fest, wir machen eine Diagnose. Seid ihr dabei? Jetzt kommt's. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht. Du lebst im Licht in der Liebe, du bleibst im Licht. Und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wir sehen hier 2 Zwillingspaare. Finsternis und Hass und Licht und Liebe. Geht auf 2 Personen zurück. Jesus ist Licht und Liebe, der Teufel ist Hass und Finsternis. Verstanden? Du kannst nicht beides leben. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht. Licht ist Wahrheit. Wenn ich klaue, wenn Diebe klauen, so Videos von Überwachungskameras, die klauen ein Handy im Handyladen und dann laufen sie so raus. Gell? Halten das vor sich. Nee, wie machen die das? Irgendeine Tasche, in irgendeiner finsteren Tasche verschwindet das Handy. Weil alles, was böse ist, muss im Verborgenen passieren. Wird im Verborgenen geredet, wird versteckt, wird nicht öffentlich. Wenn du aber die das Licht liebst und die Liebe, hast du kein Problem, deine Taschen zu öffnen, wenn einer sagt, lassen Sie mich mal in Ihre Tasche gucken. Ja, gerne. Weiß zwar nicht, was das soll, aber gucken Sie rein. Wenn du aber weißt, da steckt ein geklautes Handy, wirst du alle Ausreden erfinden, warum das jetzt nicht dran ist. Und genauso reagieren Christen, wenn du zu ihnen sagst, hey, werd mal wahrhaftig. Mach mal deine Taschen leer vor Gott. Komm mal zum Altar. Vorhin haben wir gesungen, ich komme zum Altar, mein Leben ist wahrhaftig. Soll mein Leben ehren? Soll mein Leben Jesus ehren? Möchtest du, dass dein Leben Jesus ehrt? Oder möchtest du, dass es dich ehrt? Du kannst nicht beides haben. Wenn die Leute sagen, der Thomas ist toll, dann sagen sie nicht, Jesus ist toll. Wenn Jesus toll ist in deinem Leben, hast du viele Widersacher. Verstanden? Wenn du keine Widersacher hast in dieser Welt, bist du ein Freund der Welt. Ihr seid mir wieder ruhig. Nochmal, wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis oder ist zurück in die Finsternis und hört der Finsternis zu, schaut in die Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Nichts kann ihn zu Fall bringen. Nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis, Vers 11. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Christen, die angefangen haben, wieder zu hassen oder noch im Hass drin sind, die laufen wie jemand, der durch ein dunkles Zimmer geht, so ein Darkroom, wo keinerlei Licht ist, die tappen rum. Ich tappe rum, ich fühle, manchmal gehe ich nachts auf die Toilette. Da laufe ich im Dunkeln hoch und der Toilette muss ich das Licht anmachen. Wenn ich das Licht angemacht habe, sehe ich im Dunkeln nichts mehr. Aber ich bin dann so doof und mache im Gang das Licht nicht an. Da ist aber rappelfinster und ich sehe nichts mehr. Und dann laufe ich alles und dann neulich nachts, Bärbel, Biomülleimer stehen lassen im Gang, ich das Ding weggekriegt, boom, alle wach im ganzen Haus. Sie kommt drauf, kein Schatz, was ist passiert? Sein nix, dein blöder Biomülleimer, den du hast stehen lassen. Oder dann haben wir so einen Spiegel an der Wand, da grundsätzlich will ich dann an die Türe vom Büro, mache ich da auf, da ist die Straßenlaterne, da sehe ich was, dann knall ich immer mit der Hand gegen den Spiegel und der vibriert so. Auch alle wach, denke ich mir, boah. Und da merke ich, was Finsternis ist. Wenn ich dann so eine Bibel stelle, du siehst nichts, du tappst. Nochmal, wir haben gerade gelesen, nichts kann ihn zu Fall bringen, wer in der Liebe bleibt. Er stolpert nicht, er fällt nicht. Der Christ, der in der Liebe bleibt, Vers 10, doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht, bleibt im Licht. Und nichts kann ihn zu Fall bringen. Seht ihr das? Wenn du Licht hast und siehst, und wenn es nur eine Taschenlampe ist, kannst du gut laufen. Und du siehst, du brauchst Licht zum Sehen, du brauchst am Geist Licht zum Sehen. Wenn du aber im Hass bist, tappst du umher im Dunkeln, weißt nicht, wohin du gehst. Die Finsternis hat dich blind gemacht. Und solche Christen kommen nirgends an. Die kommen nirgends an. Der Vater kann die nicht gebrauchen, bis sie auf die Knie gehen und sagen, ich brauche den Anwalt. Verstanden? Seht ihr, wie perfide das ist, wie der Teufel arbeitet? Er weiß das alles, deswegen will er das Christen nicht vergeben. Er will, dass Christen schimpfen, er will, dass sie hassen, dass sie sich wieder für die Finsternis entscheiden, weil dann hat er sie in der Tasche. Christen, die umhertappen, sind nicht gefährlich. Christen, die sehen, sind gefährlich. Wer sich hingegen, Vers 5, nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Seht ihr das? Wir haben ein Licht in uns, was leuchtet. Die Satanisten sehen das. Ich habe mit schon mehreren Kontakt gehabt. Habe ich euch ja schon oft erzählt. Die sehen das Licht. Halleluja, danke, dass sie das Licht sehen. Ich muss nicht rumlaufen, ich bin das Licht. Ich mache mir jetzt ein T-Shirt, ich bin das Licht. Komm zum Licht. Nee, das sind alles Kindergartensachen. Ich weiß, dass das Licht leuchtet, brauche ich mich nicht drum kümmern. Halleluja. Liebe und Licht ist ein Zwillingspaar und Hass und Finsternis ist ein Zwillingspaar. Vers 12. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Halleluja. Am Anfang haben wir gelesen, besser ist es nicht zu sündigen, aber wenn jemand sündigt, wir haben einen Anwalt. Amen. 13. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder. Ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Nochmal wiederhole, das ist wichtig. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Halleluja. Hier werden drei Gruppen genannt. Die schauen wir uns jetzt näher an. Kinder, junge Leute und Väter. Kinder, junge Leute und Väter. Kinder, junge Leute und Väter. Und das dreht sich hier um dich. Es ist ein und dieselbe Person. Wenn du dich bekehrst, bist du ein Kind. Dann wirst du langsam zum Teenager. Ich sag mal Teenager, junge Leute bis 35, 45, bin mal großzügig. Und dann kommen die Älteren, die Väter. Und da müssen wir durchlaufen durch diesen Prozess. Kinder haben Vergebung der Sünden. Das ist das Erste, was du erkennst. Wie ein Baby auf die Welt kommt, weiß, oh, der Papa und der Mama, die lieben mich. Der kleine Ben, der macht nichts außer trinken und kacken. Trinken, kacken, zwischendurch schreien. Trinken, kacken, schreien und schlafen natürlich. Danke. Und wenn der Opa den auf dem Arm hat, dann genieße ich den. Vor allem, wenn er schläft. Wenn er dann anfängt schreien, sei Vanessa. Ich merke, ich bin im Alter, ich kann das nicht mehr so vertragen. Ja? Vor allem weiß ich nicht, was er will. Ja? Die weiß dann immer, hoppe, hoppe, reiter auf dem Gummiball und was er alles macht. Und da ist er schlagartig wieder ruhig. Ich denke, willst du einen Opa veräppeln? Nee, was soll denn das? Nicht immer rumschreien. Dann kommt der Alster, dann leg ihn auf. Und dann schreit er wieder. Denke, oh, yo. Dann denke ich mir manchmal, wahrscheinlich geht es dem Vater auch so, wenn wir uns bekehrt haben. So, wir wollen gefüttert werden. Dann machen wir wieder. Und der Vater sagt, oh, hier riecht es wieder. Dann machen wir wieder den Mist vom Thomas wegputzen. Ja. Und dann jedes Mal, wenn du den wickelst, du machst immer frische Windel, 5 Minuten drauf, mit einem Genuss. Und dann geht die Ladung rein. Denke ich mir, oh, die Windel, die ist aber nicht alt geworden. Ja, Wahnsinn, oder? Bin ich froh, dass ich in einer Zeit lebe, wo es Windeln gibt. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das vor 200 Jahren gemacht haben. Keine Ahnung, wie das ging. Naja, Gott weiß es. So. Ich fasse mal zusammen. In der Bekehrung bist du ein Kind, du lernst, dass dir vergeben ist. Und das ist gut. Das ist ein sehr, sehr guter Prozess. Und wenn du das verinnerlicht hast, dass du weißt, mir ist vergeben, ich gehöre dem Papa, ich bin erkauft mit dem Blut des Lammes, das ist Schritt Nummer 1, der ist wichtig. Das ist für Kinder. Kinder kriegen Milch, schreibt Paulus, die haben noch keine Zähne. Fleisch würde ihnen nichts nützen. Aber dann irgendwann geht es über vom Kindsein ins Teenagersein. Dann kommen die Zähnchen. Versteht ihr? Sinnbildlich gesprochen. Wann auch immer das ist, bei einem früher, beim anderen später. Da gibt es keinen Zeitpunkt. Da kann man nicht sagen, Ostern nächstes Jahr kommen deine Zähnchen. Das ist Quatsch. Ja? Du merkst es irgendwann, dass du zahnst und dass du einen anderen Hunger entwickelst, wie Milch. Ja, und dann lernst du das Wort Gottes kennen. Hier heißt es, ihr jungen Leute, ihr kennt das Wort und ihr besiegt den Teufel. Dann bist du in Stadium 2, wo du merkst, aha, nachdem du gelernt hast, mir ist vergeben worden, lernst du, es gibt einen Feind. Der war dir ja vorher nicht klar. Oder bist du auf die Welt gekommen und hast gewusst, es gibt einen Teufel. Niemand hat es gewusst. Hiob ist das älteste Buch in der Bibel und du siehst, dass Hiob nichts verstanden hat von dem, dass es einen Teufel gibt. Und wir lesen bei Hiob, der Teufel kam zu Gott und sagt, hey, alles klar, Alter? Und Gott sagt, wo kommst du her? Vom Durchstreifen der Erde. Da denke ich mir, warum unterhält er sich mit dem? Aber naja, gut, Gott weiß, was er macht. Und er sagt, hey, hast du meinen treuen Knecht Hiob gesehen? Gott macht da noch einen Scheinwerfer auf Hiob. Und er sagt, ja, ja, den kenne ich. Aber der ist ja nur so gut und dient dir, weil es ihm so gut geht. Der war reich, hatte Kamele, Frau, Kinder, ihm ging's gut. Er war einer der Reichen. Und er sagt, ja, okay, dann nimm ihm die Gesundheit weg. Dann wird er krank und er flucht Gott nicht. Dann sterben seine Kinder. Durch Unfälle, er flucht Gott nicht. Dann kommt zum Schluss seine Frau, sagt, hey, bring dich um und das war's. Dein Gott hat dich verlassen und er flucht Gott nicht. Und er sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Und diesen Spruch wird von so vielen Christen zitiert und auch von den Leuten in der Welt. Nicht, nee, der Herr hat's gegeben, richtig, und dann aber kommt das Falsche. Der Teufel hat's genommen. Und am Ende seines Lebens, wo er das erkennt, es war der Teufel, sagt er, ich habe dummes Zeugs geredet. Man muss das ganze Buch Hiob lesen, um zu verstehen, was da abgeht. Aber er wusste nichts von der Existenz des Teufels, dass es einen Feind gibt, einen Widersacher und so weiter. Okay? Und wir auch. Wenn wir uns bekehren, wissen wir nicht, dass es einen Teufel gibt. Ich habe mich nicht bekehrt, weil da einer sagt, es gibt einen Teufel. Da wäre ich gleich wieder davongerannt oder hätte mein Kreuz rausgeholt. Ja, ich habe mich bekehrt, weil die Botschaft war, Gott liebt mich. Und zwar so, wie ich bin, das konnte ich ja überhaupt nicht fassen. Ja. So, also, erstes Stadium, Kind. Was weiß das Kind? Red mit mir. Nur Bärbler zugehört. Was weiß das Kind? Dass er ihm vergeben wurde. Okay. Was wissen die jungen Leute? Und mit was besiegen sie den Teufel? Mit dem Wort Gottes. Lies doch einfach, was da steht. Du lernst, mit dem Wort Gottes umzugehen. Und dazu musst du Stufe 1 durchlaufen, aber auch irgendwie ein Stück weit verlassen. Beziehungsweise drauf aufbauen. Verstanden? So, und dann kommt Stufe 3, die Väter. Natürlich wie im Geist, sagt es hier. Sie kennen den himmlischen Vater. Das baut aufeinander auf. Du kannst nicht sagen, ich kenne den Vater und hast Angst vom Teufel. Du kannst nicht sagen, ich besiege den Teufel und hast Angst, dass dir nicht vergeben wurde. Geht nicht. Stimmt's? Es baut aufeinander auf. Es ist wie ein Ausbildungsprozess. Das erste Lehrjahr, das zweite, das dritte. Was du im ersten Lehrjahr lernst, ist nicht die Materie aus dem dritten. Das lernst du erst. Dann. Und dann lernst du, dass du ein Vater geworden bist oder eine Mama. Und das Ziel ist, aber lieber Vater. Aber lieber Vater. Hör mal Christen zu. Ich kenne nur ganz wenige, die beten, aber lieber Vater. Die beten immer, oh heiliger Vater im Himmel. Und dann so werden sie ganz komisch. Dann senken sie den Kopf und dann werden die Händchen gefaltet. Und oh, dann werden sie ganz komisch. Also wenn Sammy von der Arbeit nach Hause kommt und der kommt meistens rein, was gibt's denn zum Essen? Manchmal ärgert das seine Mutter, sagt der Mama, riechst du das? Und die, nee, ja, ich auch nicht. Mann, ist Essen fertig, ja, und alle lachen. Ja. Wenn der Sammy heimkommen würde, oh heilige Mutter, die du mich geboren hast, die du mich unter deinem Herzen 9 Monate getragen hast und finally die Schmerzen für mich getragen hast, hast du heute etwas Köstliches zu meinem Wohl, zur Ernährung meines Leibes dargebracht? Da würde ich ihm eine auf die Backe hauen und sagen, Junge, wach auf, was ist los, bist du gegen die Wand gelaufen? Glaubt der Gott im Himmel ist anders als wir, wenn wir den ganzen Tag dumm Zeug schwätzen? Ich sag's mal so, oder reden, wie uns der Mund gewachsen ist, mit Dialekt oder ohne. Und dann werden wir, ich weiß nicht, was mit den Christen nicht stimmt. Die haben keine Beziehung zu Abba, lieber Vater. Das ist so. Jetzt werden sie religiös, da legt sich ein Schalter um. Und ich war früher auch so, weil ich gedacht habe, so ist normal. So ist aber nicht normal, so ist abnormal, oder? Ich hatte einen Klassenkameraden, der musste zu seinem Vater Sie sagen. Ich habe ihn dann immer gefragt im Kinderzimmer, mit wem redest du? Ja, mit meinem Vater. Ich habe das überhaupt nicht kapiert, wieso der Sie zu seinem Vater sagt. Und immer alles in dritte Person. Mama, würden Sie ihm sagen, dass ich das und das? Und ich sage, hä? Ganz seltsam. Aber der Vater wollte das so, warum auch immer. Also, wir haben gelernt, als Kind wissen wir, erkennen wir, verstehen wir, dass uns vergeben ist. Leute, und da bleiben viele Christen stehen. Die fangen nie an, gegen den Teufel zu kämpfen. Oh, Bruder Bedu. Oh, der Teufel, wenn man von dem spricht, kommt er. Das war mein erster Hauskreis. Wenn man vom Teufel spricht, kommt er. Da ist erst vor 14 Tagen wieder ein Pastor gestorben. Der hat sonntags gegen den Teufel gepredigt und dann 14 Tage drauf war er tot. Weiß ich noch, so ein 70-jähriger Mann oder älter. Er hat gesagt, wir müssen gegen den Teufel kämpfen. Ihr wisst ja, was meine erste Bibelstelle war, Lukas 10, Vers 19. Sieh, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht des Feindes, nichts wird euch schaden. Dann habe ich gesagt, aber Lukas 10, Vers 19. Das war die einzigste Bibelstelle, die ich jahrelang kannte. Die anderen konnte ich mir nicht merken. Habe ich gesagt, da steht doch, wir haben alle über alle Macht des Feindes. Das kann man nicht so sehen, Bruder. Dann sagt er, ja, wie kann man es denn dann sehen? Sei, wie kann er dann was gegen mich machen, wenn der steht und nichts wird mir schaden? Was ist denn nichts? Ja, nimm das Beispiel an dem Pastor. Ich war ganz frisch bekehrt. Ich bin nach Hause und habe gesagt, Gott, ich weiß nicht, ob der Mann recht hat oder ich. Und dann kommen sie immer mit den Argumenten. Ich bin schon 50 Jahre gläubig. Ich war mit der Wehrmacht im Russlandfeldzug. Hat mir alles erzählt. Ich habe meine Waffe weggeworfen, bin von Russland bis nach Hause durchgelaufen. Das stimmte sogar. Ja, wer hat denn das gemacht? Das war ein Wunder. Der Herr war mit mir, der Heiland. Ja, das mag ja alles sein, will ich mir ja gar nicht absprechen. Aber deswegen steht immer noch Lukas 10, Vers 19 so da, wie es da geschrieben ist, oder? Und dann habe ich gemerkt, oh, ich bin nicht mehr sein Freund. Und er fing dann im Hauskreis an über mich so, ne? Ich wäre so ein Unruhestifter und ein Quertreiber und ich hätte von nichts eine Ahnung und würde so eine Unruhe reinbringen, würde alle wuschig machen mit meinem Feuer. Mich müsste man mal ein bisschen dämpfen. Kennt ihr das? Und da habe ich gewusst, die Zeit in diesem Hauskreis geht für mich langsam zu Ende. Weil ich möchte die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und manche Leute, die sind wie ein Beifahrer in deinem Leben. Ich weiß nicht, das ist gerade prophetisch für jemand. Die ziehen immer die Handbremse an, wenn du losfahren willst. Die alte Handbremse kennt ihr ja noch, nicht die elektrische. Die alte. Und du willst losfahren. Denkst, hey, was geht denn? Ich habe 200 PS, die Karre zieht nicht. Und dann ach, die Handbremse machst du auf, willst losfahren, die machen wieder. Und das sind so Leute, die kann, mit denen kannst du nicht in deinem Leben nach vorne gehen. Weil die wollen keine Veränderung, die wollen nichts Neues. Das sind Handbremsen. Bete, wenn es in deinem Leben Handbremsen gibt, trenn dich davon. Wenn du mehr willst, wenn du nach vorne willst, wenn du mehr von Gott willst, ich spüre das gerade zu sagen, vielleicht auch für jemanden im Internet, trenn dich von Handbremsen. Wenn du nach vorne kommen willst, durchbrechen willst, musst du auch irgendwann anfangen, gegen den Teufel zu kämpfen. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe, das ist das Geschäft nebenbei. Der Teufel ist ein besiegter Feind. Ich habe so viel negativ Falschlehre über den Teufel gehört in meinen ersten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, wo ich Christ war, was alles nicht biblisch ist. Einmal wurde gesagt, du kannst den beleidigen. Wenn ich Petrus lese, glaube Petrus, im Petrusbrief steht es, wo Erzengel Michael sagt, er stritt mit dem Teufel und dem Leibnamen des Mose, hat er kein Verdammungsurteil gesprochen. Wir müssen immer gucken, was steht im Wort. Ich bin auch nicht frech zum Teufel. Ich bin frech im Glauben, aber ich beleidige ihn nicht. Er ist ein Drecksack. Ja, das sage ich manchmal zum, wenn er mich angreift, aber dann ist er auch gut wieder. Mein Job ist nicht, den Teufel zu beleidigen, zu beschimpfen und alles, was mir einfällt. Jesus hat es auch nicht gemacht. Wie hat Jesus ihn besiegt? Mit dem Wort. Er hat gesagt, es steht geschrieben. Bub. Es steht geschrieben. Wenn es eine Person auf dieser Welt gibt, der die Bibel auswendig kennt, dann ist es der Teufel. Der kann dir jeden Vers zitieren. Der kennt sie auswendig. Und deswegen heißt es an einer anderen Stelle, die Teufel zittern, weil sie wissen, ihr Ende kommt bald. Woher wissen Sie das? Aus der Bibel. Gott hat es gesagt und dann ist es so. Können Sie nichts dagegen machen. Krass, gell? Können nichts dagegen tun. So, und wenn wir das gelernt haben und dann stehen, und hier schreibt er hier, ihr jungen Leute habt gelernt, den Teufel zu besiegen mit dem Wort Gottes. Nicht mit Buggedibu, mit dem Wort Gottes. Und dann kommen die Väter. Dann wirst du langsam ein Vater und eine Mutter im Glauben. Glaubst du, dass das Gott will? Wir sollen die nächsten Kinder und die nächsten Teenager lehren. Nicht nur ich, auch du. Aber erst einmal die Schritte gehen. Erst einmal die Schritte gehen. Ganz wichtig, dass wir Step by Step durch den Prozess gehen, den Gott für uns hat. Wenn du nicht lernst oder gelernt hast, dass die Vergebung ein Teil deines Kindseins ist, dann kann Verdammnis und Angst das gestoppt haben. Manche von uns haben sich bekehrt und dann haben sie Lehren gehört oder Aussagen von Christen, die wieder Verdammnis und Angst gebracht haben. Und dann zweifelst du an der Vergebung und an der Güte Gottes. Schon mal erlebt. So. Aufgeben, wenn der Teufel als Teenager, als Jugendlicher, wenn du an den Punkt kommst, wo du denkst, ich gebe auf, ich mag nicht mehr weiterkämpfen. Auch schon mal erlebt, schon mal gehört, mal gespürt, je nachdem, wie weit du bist im Glauben, wie lange es dich schon gibt im Glauben. Ich habe schon öfters gehört, dass ich gedacht habe, ich mag nicht mehr kämpfen, immer kämpfen. Dann wird es nicht besser, es wird schlimmer. Weil der Teufel nicht aufhört, er ist böse. Und das habe ich euch letzte Woche, glaube ich, gesagt, oder vorletzte Woche. Er ist nicht mal gut und böse, so wie wir es von Menschen kennen, wo mal jemand böse ist und dann wird er wieder gut, wenn es möglich ist. Sondern der Teufel ist permanent böse. Er ist der Vater der Lüge in der Predigt von der Zerstörung. Er ist ein Zerstörer und er kann nicht mal kurze Zeit gut sein. Es geht nicht, okay? Halleluja. Und beim Vater sein ist, wenn wir unsere Zeit, die wir zur Verfügung haben, falsch investieren, indem wir keine Gemeinschaft mit dem Vater haben im Gebet, verliert sich die Nähe zum Vater. Wenn ich mit dem Vater im Gebet oder im Alltag. Ich rede mit Gott immer und überall. Nicht rund um die Uhr, aber ich habe da keinen speziellen Ort oder so. Wenn mir was einfällt, rede ich mit dem Papa. Aber wenn ich das schleifen lasse, merke ich, mir geht's nicht gut. Mein Gemüt verändert sich, mein Status verändert sich, meine Metamorphose ist gestoppt. Verstanden soweit? Meine Weiterentwicklung hat sich unterbrochen, weil ich nicht in der Nähe vom Vater bleibe. Jesus betete jeden Tag zum Vater, manchmal ganze Nächte durch, weil er den Willen des Vaters sehen und hören wollte. Er hat ganz oft gesagt, was ich habe den Vater tun sehen. Ich habe den Vater reden gehört. Und das tue ich. Das ist der Schlüssel für unser Leben. Sammy könnte jetzt hingehen und vielleicht ganzen Arbeitskollegen verfluchen und sich aufregen und ja, würde das was bringen? Nein, er kann sie aber auch segnen. Auch gegen alle Emotionen. Unsere Emotionen wollen nicht segnen, aber Jesus sagt, seid vielmehr ein Segen und segnet, weil ihr zum Segen berufen seid. Also segnen ist das, was Gott gefällt, fluchen hasst Gott. Wenn man das nochmal liest, dann sagt er im zweiten Teil, vorher, was wir gelesen haben, und das sagt er den Kindern, ihr Kinder, ihr kennt den Vater. Interessant. Weil er möchte, dass ein Kreis sich schließt. Wenn ein Kind gleich aufwächst und den Vater kennt, ist es das problemloseste Kind in der Welt. Und die Mutti natürlich auch. Ja, die sind beide dabei. Nicht falsch verstehen. Kinder, die in einem gesunden Elternhaus aufwachsen, im Natürlichen in dieser Welt, die haben so gut wie keine Probleme in dieser Welt. Die können sich wehren, die können argumentieren, die sagen ihre Meinung, die stehen auf gesunden Beinen. Kinder, die aufwachsen mit Eltern, die halt einen Knacks haben, da haben die Kinder einen Knacks. Mein Vater hat mir mein ganzes Leben lang vermittelt, wenn du Mist baust, ich bin nicht da. Und so war er. Der hat mir nie geholfen, nie. Nie, egal, bei jedem Streit, egal in der Schule, egal was war. Nie, nie. Ein einziges Mal habe ich mit ihm Hausaufgaben gemacht. Mathe, das vergesse ich nie. Habe ich nicht schnell genug gemacht, da hat er mir von hinten auf den Kopf gehauen. Ihr wisst ja, er hat zerbratzen gehabt. Ich bin vorne mit der Stirn auf den Tisch geknallt, bong. So hat mein Vater mit mir Hausaufgaben. Das war das einzige Mal in meinem Leben, wo ich den gefragt habe, ob er mit mir Hausaufgaben macht. Aus. Und dann, danach entwickelt sich ja alles weiter. Der ganze Misthaufen. Wir kennen es ja alles, wie das läuft, ne? Die Jungs rutschen ab in die Gruppen, Drogen vielleicht, Gewalt, irgendwas sonst, irgendeine Gang. Die Mädels, die machen einen auf Checker, kommen dann zu irgendwelchen Typen, wo es nicht gut ist. Und wenn dann alles nichts mehr hilft, dann kommen die Drogen und dann geht es immer weiter. Das ist der Lauf der Welt, aber wir wissen, wir gehören zum Vater. Und wirklich, Liebe und Licht gehören zusammen. Amen. Wenn aus dir Liebe und Licht strahlt, hey, der Teufel hasst beides. Er hasst Liebe und er hasst Licht. In der Predigt von Zerstörer haben wir gelernt, dass Jesus die Waffe hat. Eine Waffe, mit der er den Teufel besiegt hat. Wer weiß es noch? Liebe. Liebe. Der Teufel kann nichts gegen Liebe machen. Jesus hätte ein Schwert ziehen können, hätte der Teufel sein Schwert gezogen. Hätten sie da ein Duell gemacht. Da hätte er seine Strahlen geworfen und der seine Strahlen. Keine Ahnung, wie das weitergegangen wäre. Aber Jesus hat uns da klar gezeigt, das ist nicht unser Kampf. Das ist nicht, wie er es haben will. Und er ist ja immer unser Vorbild. So, jetzt gehen wir weiter. Vers 15. Noch drei Verse, dann haben wir es geschafft für heute. Liebt nicht die Welt. Christen, die nicht durch diese drei Stationen gegangen sind, haben man große Gefahr, die Welt zu lieben. Macht es Sinn? Wenn du nicht weißt, dass dir vergeben ist, du nicht gegen den Teufel kämpfst, weil du Angst hast oder weil du es nicht kennst, weil du es nicht gelernt hast, weil du es nicht weißt, weil es dir fremd ist. Und wenn jemand betet, aber lieber Vater, und du stehst nebendran, denkst du, und du das auch nicht kennst, ist die Gefahr groß, dass du dir das, was du eigentlich von Gott holen solltest, was essentiell ist für dich zum Überleben als Christ, wirst du dir in der Welt holen. Sind wir uns da einig? Christen, die noch Dinge in der Welt lieben, die stopfen ein Loch in ihnen, was nicht in der christlichen Szene, ich nenne es jetzt einfach mal ganz salopp so, gestillt wurde. Wenn jemand hierher kommt und er fühlt sich nicht geliebt, geht er raus und sucht eine weltliche Gruppe, wo er denkt, da werde ich geliebt. Wenn jemand hier nicht die Liebe des Vaters erlebt, wo ihm gesagt wird, hey, der Papa liebt dich so, wie du bist, komm zu ihm, du hast einen Anwalt, der Anwalt wird für dich streiten. Da wird er rausgehen und sich andere Leute suchen, menschliche Anwälte, die sagen, oh, du bist doch toll, was wollen die alle? Du wirst dir die Leute suchen, die genau das machen oder tun, wo das Loch in deinem Herzen ist. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Hängt dein Herz nicht dran. Wir sind noch in der Welt, wir leben in der Welt, aber wir lieben diese Dinge nicht. Der Punkt muss sein, dass du Jesus mehr liebst als alles, was in der Welt ist. Dann geht's dir gut. Weil dann kann man das alles wegnehmen und dir geht's immer noch gut. Wenn du an deinem Haus hängst, an deinem Auto, an deinem Boot und eins davon wird dir weggenommen, wirst du richtig zornig. Die erste Gemeinde, da heißt es, den Raub ihrer Güter haben sie mit Freuden hingenommen. Da habe ich jahrelang gedacht, waren die bekloppt oder was? Waren die high? Haben die was geraucht? Denen wird der Geldbeutel geklaut, die sagen, Amen. Da kommt eine Nachricht, hey, die haben gerade dein Haus abgefackelt. Ach schön, Halleluja. Die waren aber wirklich so. Ja, Freude ist Freude, oder nicht? Die haben den Raub, das Stehlen ihrer Güter, was das auch immer damals war, mit Freude hingenommen, weil sie wussten, sie haben einen Schatz gefunden, der so viel mehr ist und so viel größer als das, was sie vorher als Schatz bezeichnet haben oder gedacht haben. Da habe ich gedacht, oh, da bin ich aber noch weit weg. Aber heute bin ich näher dran als jemals zuvor. Früher, vor ein paar Jahren noch in dem... Ich weiß noch, wo ich mir so lange meine Harley gewünscht habe und dann kam sie endlich. Dann habe ich gesagt, Gott, Entrückung, noch ein bisschen nach hinten schieben, vielleicht noch 2-3 Jahre möchte ich schon noch ein bisschen fahren. Vorher jeden Tag Maranatha, Herr, komme bald. Ne? Und Anfangszeit, bestimmt 2 Jahre, bin ich jeden Tag raus in die Garage, habe mein Moped gestreichelt, bin wieder rein. Nach 2 Jahren war es Gott zu blöd, hat gesagt, verkauf das Ding. Ich will aber nicht. Verkauft das Ding. Dann hat er mir einen Eindruck gegeben, zum Harley-Händler zu fahren. Und habe ich da einen gesehen, dachte ich, ja, jetzt ist alles besser wie bei mir. Fahrwerk, Bremse, alles besser. Ja, ich mache mal eine Probefahrt. Und wo ich von der Probefahrt zurückkomme, sage ich, boah, krass. Alles besser wie bei mir. Und dann sagt Gott, verkauf sie, kauf die. Der Deal, alles gepasst, habe ich noch nie erzählt. Und dann war ich 3 Tage todtraurig, mein Baby. Ich bin sonntagabends nach dem Gottesdienst hingefahren, bin vom Schaufenster gestanden, mein Baby, ich will es nicht hergeben. Und der Heilige Geist sagt, doch, das ist nicht mehr deins. Oh, habe ich mir schwer getan mit der neuen, weil die nicht in meinem Herz war. Und die ist immer noch nicht in meinem Herz. Klingelt es bei jemand? Und das ist auch gut so. Ich fahre jetzt ganz neutral. Bei der anderen ein Kratzer, oh mein Schatz, oh ein Kratzer. Ja, dann, Lackstift, poliere ich wieder raus, alles gut. Ist alles gar nicht mehr so. Ich darf weiter Harley fahren. Aber Gott will nicht, dass du einen Götzen in deinem Leben hast. Dass irgendwas oder irgendjemand den Platz einnimmt, der ihm gebührt. Verstanden? Es können deine Kinder sein, dein Mann, dein Job, deine Begabung, deine Talente. Es kann so viel sein. Und bete, Papa, ich möchte, dass du Nummer 1 bist. Und das weißt du genau. Du brauchst keinen Prophet, der sagt, so spricht der Herr Martin, in deinem Herz ist noch das und das. Das weiß Martin ganz genau. Und du genauso, nicht auch. Und ich habe genau gewusst, boah, das Ding ist schon so ein halber Götze. Nicht gut. Habe ich gesagt, Herr, ich möchte auch mal noch Harley fahren. Dann verkauf sie. Nee, war ein Prozess von ein paar Wochen. Und dann beim Verkäufer sagt er, die ist gerade eben reingekommen. Gerade eben, vor einer Stunde hat er die gebracht. War kein Tag zu früh, kein Tag zu spät. Und nach mir kamen noch 5 andere, die auch kaufen wollten. Es ist nicht meine Traum-Harley. Aber wenn ich fahre, habe ich so einen Heidenspaß damit. Weil es geht nur ums Fahren und sonst um nichts. Und darum geht es ja, oder? Halleluja. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Punkt. Ich könnte auch sagen, wenn ich die Harley jetzt so extrem lieben würde, hätte Bärbel nicht mehr viel Platz in meinem Leben. Logisch oder nicht? Würde ich das so sagen, formulieren, zugeben? Natürlich nicht. Meine Frau wird sagen, Schatz, gehen wir heute Abend miteinander essen. Ich würde sagen, Schatz, geht leider nicht, ich muss Harley fahren. Schatz, gehen wir Sonntag nach dem Gottesdienst noch hin? Nee, Schatz, geht leider nicht, mein Baby wartet in der Garage. Können wir folgen? Ich nehme jetzt mich als Beispiel. Du setzt Prioritäten und ein Götze will immer den Platz einnehmen, der Gott gebührt. In welcher Form auch immer. Denn nichts, Vers 16, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Das muss man erstmal runterschlucken. Nichts, was diese Welt kennzeichnet oder was in dieser Welt wichtig ist oder toll ist oder mega ist oder bewundert wird, ist vom Vater. Als ich das zum ersten Mal verstoffwechselt habe, habe ich gedacht, boah krass, Hollywood, The Walk of Fame, wo wir drüben waren, habe ich gesagt, The Walk of Shame. Die Stars. Wie nennt man den Teufel noch? Den gefallenen Stern. Und er teilt es an seine weiter. Oscar, die Statue ist Satan. Habe ich euch schon mal erklärt. Sie freuen sich, dass Satan sich selbst ihnen schenkt als Auszeichnung. Logischerweise, weil sie ja den Dienst Satans tun. Zeig mir einen einzigen Film aus Hollywood oder sonst wo, wo nicht Gott gelästert wird oder Jesus gemockt wird oder veräppelt wird oder wie auch immer. Es gibt keinen. Selbst in den Komödien wird Jesus auf die Schippe genommen. Und wenn es nur ein kleiner Spruch ist, es muss drin sein. Weil der Urheber ist erkennbar. Ja? Und da habe ich gedacht, interessant, ist interessant. Nichts, was in dieser Welt toll ist. Neulich habe ich es euch mit den Sportlern erzählt. Die Welt sagt, der Erste, der ins Ziel kommt, hurra. Und die anderen 9.999 interessiert kein Mensch mehr. Gott ist ganz anders. Alles, was in dieser Welt ist, alles, wonach die Leute in dieser Welt streben, für was sie berühmt werden wollen, für was sie ihre Unschuld im wahrsten Sinne des Wortes aufgeben, um das zu bekommen, wo der Teufel ihnen suggestiert, so willst du sein. Ich gucke mit Bärbel gerne Dr. Dubrow an und Dr. Nassif. Kennt ihr die beiden? Verpfuscht heißt die Sendung. Sind zwei Ärzte, die Schönheitsoperationen, die verpfuscht wurden, versuchen zu reparieren. Und die, Gott sei Dank, sind es Ärzte, die sagen, wir haben einen Eid geschworen und machen wir nicht. Wenn da Frauen Brustkrebs hatten und die kommen, dann rekonstruiert er denen neue Brust. Das ist toll, weil die leiden. Oder jemand hat einen Unfall gehabt und die Nase ist zertrümmert, dann versuchen die eine neue Nase zu rekonstruieren. Und dann gibt es da auch Leute, Typen, ein Typ, homosexuell, will Barbie werden. Also der Ken von Barbie. Lässt sich zigmal umoperieren. 1,5 Millionen Dollar hat er OPs gehabt. Und dann kommen da Frauen, die haben kein Geld. Und ich glaube, die Fernsehsendung bezahlt es dann, wenn die angenommen werden. Und ich denke mir immer, guck dir das an. So eine Frau, da, gestern haben wir es geguckt, 15 Jahre mit keinen Brüsten. Leidensweg ohne Ende. 15 OPs hatte die und jedes Mal wurde es schlimmer. 15 verpfuschte Brust-OPs. Und so Leute tun mir echt leid. Und dann hast du andere, die kommen, die haben sich 1500 Kubik pro Seite reinbauen lassen, wollen jetzt noch größer. Haben eine eigene Homepage. Und dann denke ich mir immer, und Gott sei Dank lehnen die das ab. Die sagen, es ist der Wahnsinn. Lass es ändern. Und dann haben sie Lippen, bis zum geht nicht mehr, Silikon reingespritzt und dann lassen sich Plastikkindern machen. Und ich denke mir, wo kommt das her? Dämonen. Dämonen, die sagen, du brauchst das. Die können nicht mehr aufhören mit diesem Mist. Und da siehst du, was in der Menschheit los ist. Wahnsinn. Nur alleine das, wenn ich das sehe, sage ich immer, Mensch, Jesus, danke, Halleluja. Halleluja. Schau da draußen rum, was da abgeht, wie die Menschen, wirklich, wie es heißt, die Menschen sind unter der Knechtschaft der Mächte dieser Welt. Gott sei Dank habe ich einen Anwalt. Du auch? Ich brauche das nicht. Ich finde mein Hintern schön, finde den Rest auch ganz knuffig. Ja. Und was mir nicht so gefällt, egal, interessiert mich nicht. Mein neuer Buddy wartet schon. Halleluja, ganz OP-frei. So, jetzt werden noch ein paar Sachen aufgezählt. Machen wir nochmal ganz, ich mache 16 nochmal ganz. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier der selbstsüchtigen Menschen ist, haben wir das gerade gehört, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und wer ist der Gott dieser Welt? Satan, der Vater der Lüge. Die sagen mir, oh, wenn du die Olympiade gewinnst, bist du glücklich. Wie lang? Für einen Tag. Und dann ist schon der Nächste wieder auf dem Treppchen. Wie lang bist du glücklich, wenn dein Film ein Blockbuster wurde? Der nächste Blockbuster steht schon in den Startlöchern in den Kinos. Ja, und dann hast du den Druck wieder. Oder du bist ein Sänger oder eine Band. Du haust einen Hit raus. Jeder erwartet von dir jetzt den nächsten Hit. Wenn es weiterläuft, gut. Aber was ist, wenn es nicht weiterläuft? Dann bist du eine Eintagsfliege. Vers 17. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Halleluja. Alles, was diese Menschen wollen, vergeht. Sie haben auf Holz, Heu und Stroh gebaut. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Halleluja. Wir haben ewiges Leben. Wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Und Leben ist nicht nur ewiges Leben. Leben ist auch eine tägliche Sache, wo du dich täglich wohlfühlst. Guck mal, wenn du eine Entscheidung triffst, wo du spürst, die ist nicht gut. Geht's dir dann gut? Dir geht's nicht gut. Wenn du eine Entscheidung triffst, wo du merkst, ach komm, ich mache jetzt das, was der Heilige Geist mir sagt, dir geht's urplötzlich gut, weil du weißt, ich habe die richtige Sache gemacht. Und es ist gut. Du spürst in dir, was gut und was schlecht ist oder was richtig und was falsch ist, weil der Geist der Wahrheit in dir lebt. Ist Gott gut? Nochmal, wir haben gelernt, wir sollen nicht sündigen, aber wenn jemand sündigt, haben wir einen Anwalt. Halleluja. Aber besser als zum Anwalt zu gehen, ist erst gar nicht einen Anwalt brauchen. Das ist das Ziel, dass wir mündig werden, erwachsen werden. Dann haben wir gelernt, es gibt Kinder, die haben verstanden, es gibt die Vergebung der Sünde. Dann haben wir gelernt, es sind junge Leute, die besiegen den Teufel. Und wir haben gelernt, Väter kennen den, der von Anfang an war, sie kennen den Vater. Halleluja. Durch den Prozess gehen wir. Du weißt genau heute Morgen, wo du stehst. Eins von den dreien stehst du. Und dann schließt sich der Kreis wieder, wo Paulus schreibt, auch ihr Kinder kennt den Vater. Und das ist das Beste. Halleluja, das ist das Beste. Ich habe vom Evangelisten gehört, mit dem komme ich zum Schluss. Viele Evangelisten evangelisieren die Leute mit der Angst vor der Hölle. Du kommst in die Hölle, ins ewige Feuer und dann bekehren die sich. Und dann leben die meistens weiter wie vorher, weil sie ja denken, ja, ich bin ja jetzt gerettet. Fast so ein bisschen wie im Katholischen. Aber viel besser ist es, wenn jemand sich bekehrt, weil er die Botschaft gehört hat, der Vater hat dich lieb und er möchte Familie und Gemeinschaft mit dir. Weil wenn sich so jemand bekehrt, der sagt, ja, jetzt will ich es aber erleben. Wie erlebe ich den Vater? Wie erlebe ich die Gemeinschaft? Weil darum geht's ja. Gott will ja nicht, dass wir uns bekehren, leben weiter wie bisher und dann kommen wir in den Himmel. Gott möchte Familie, jetzt schon hier auf Erden. Und Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wie es geht. Ist das cool? Papa, wir danken dir für das Wort heute Morgen. Danke, dass du uns immer wieder neu ausrichtest oder bestätigst, wo wir sind. Danke, dass dein Wort noch dieselbe Kraft hat wie schon immer. Danke, Jesus, dass du das Wort in uns festmachst, dass es anwurzelt, dass es anwächst und dass es immer tiefere Wurzeln zieht in Christus Jesus. Papa, danke, dass wir auf dich schauen dürfen. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nicht ein Mensch, nicht eine Organisation. Du bist es. Und wir danken dir heute Morgen, dass du gut bist. Halleluja. Vater, wir preisen dich und wir geben dir alle Ehre. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Amen. Yes.